So, ihr Lieben, wir crossen uns einfach mal durchs Gelände in dieser kleinen Duo-Folge zwischen Philipp Flieger und mir in unserem herrlichen Cross-Podcast Bestzeit. Ja, Philipp, du bist ja Cross gelaufen am Wochenende, ne? Also bei Philipp sah das so aus, es war eine sehr glatte Straße und rechts und links war ein bisschen unebenes Gelände und Schnee zu erkennen. Und war das der ganze Crosslauf? Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, ich war am Wochenende, vor allem am Sonntag, ja, ausnahmsweise mal ein bisschen später, aber dafür sogar, man hat es vielleicht auf der Insta-Story gesehen, ausnahmsweise mal mit Sonnenlicht unterwegs. Als Crosslauf kann man das, glaube ich, nicht bezeichnen. Ich sag mal so, der Rückweg, der ging ein bisschen durch den Wald und da gab es natürlich ein paar schattige Stellen, die entweder noch ein bisschen Schnee konserviert hatten oder halt sehr spät am Abtauen waren. Deswegen war der Rückweg, ich hatte weiße Schuhe an, ihr habt es gesehen vielleicht, die waren jetzt nicht mehr so weiß danach. Aber das ist natürlich nichts gewesen im Vergleich zu dem, was die Athletinnen und Athleten am Wochenende in Dublin beispielsweise vor sich hatten. Und ansonsten war mein Wochenende soweit ganz gut. Ich bin nur heute echt neben der Spur, Ralf. Also ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich jeder, es gibt Tage, da weißt du eigentlich morgens, wenn der Wecker klingelt, am besten bleiben. Einfach Decke nochmal hochziehen über die Augen und liegen bleiben. Und es hat sich heute wirklich durchgezogen. Also ich weiß auch nicht, ich habe 8 Stunden geschlafen, so ganz normal, wie man das halt so macht als verantwortungsbewusster Sportler. Aber was auch immer heute Nacht los war oder nicht los war, ich weiß es nicht. Ich bin aufgewacht und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Es hat sich angefühlt, als hätte ich die Nacht durchgemacht. Laufen heute Morgen scheiße gewesen. Also nicht, dass jetzt irgendwas Krasses angestanden wäre. Ich will eigentlich morgen noch ein Fahrtspiel machen. Also wir nehmen heute an einem Dienstag auf, weil wir haben diese Woche sehr viel Programm. Ralf hat morgen Fußballprogramm, morgen am Mittwoch, ne, hast du schon gesagt, Bundesliga. Ich bin wiederum Donnerstag schon auf dem Weg in die Hamburger Gegend, um dann am Sonntag auch beim Kölbrandbrückenlauf zu sein. Und deswegen heute Dienstag Aufnahme, morgen eigentlich ein Fahrtspiel, aber heute absolute Katastrophe. Also so richtig saft- und kraftlos, ne? Energielos, laufen scheiße gewesen. Physiothermin war auch jetzt nicht gerade zum Enjoyen heute, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe am Wochenende, aber offensichtlich will mir mein Körper auch signalisieren, dass solche Offroad-Geschichten möglicherweise gar nicht mehr so gut sind für mich. Ich weiß es nicht.
So, für Offroad benutzt man ein Offroad-fähiges Gefährt. Ja, also ein Quad oder sowas.
Genau.
Ja.
Das hat gefehlt am Sonntag. Aber ja, ansonsten ist ja das heute zumindest noch ein Highlight, dem ich entgegengeblickt habe, nämlich unsere Aufnahme für den Podcast. Der restliche Tag war überwiegend eher zum Vergessen. Aber ja, so ist das halt. Das ist ja bei uns auch nicht immer alles supi. Und ja, das kennt wahrscheinlich jeder von euch.
Ja, wobei das ja so Dinge sind, da überlegt man ja, jetzt überhaupt noch weiter trainieren oder nicht, weil es ist ja noch die Erkältungszeit, ja. Das kann ja auch dann immer mal umkippen, dass du dich nicht nur einen halben Tag schlecht fühlst, sondern dann irgendwann das mit den Halsschmerzen losgeht, ne? So diese leichten Kratzen, wo man schon denkt, ah nee, bilde ich mir nur ein, und dann bildet man sich's doch nicht ein, ja. Und dann,
ja,
zack,
genau,
hat man 2 Wochen weg, ne?
Also ich glaube, was ja ganz viele von euch zu Hause wahrscheinlich genauso kennen, ist dieses Feeling. Es gibt Tage, also das ist ja immer so eine Abwägungssache. Es gibt natürlich Tage, vielleicht für diejenigen, die auch irgendwie ambitioniert trainieren, nach einem Plan trainieren, auf irgendwelche Ziele hin trainieren. Natürlich ist ganz normal, im Alltag ist nicht jeder Tag gleich, im Job nicht oder wie auch immer. Natürlich gibt es Tage, da hast du jetzt vielleicht nicht so den Drang, noch rauszugehen zu laufen oder in der Früh noch extra eher aufzustehen, um laufen zu gehen. Aber man macht's halt, weil man weiß, gehört halt dazu, diszipliniert zu sein und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache. Es gibt manchmal auch die Tage, da fühlt man sich echt schlecht und sagt sich, naja, es ist nur, bis ich über die Türschwelle drüber bin, bis ich die Laufschuhe anhab und loslege, und danach fühlt man sich trotzdem extrem zufrieden, dass man sich überwunden hat, dass man in der frischen Luft war, sich bewegt hat. Keines von beidem war bei mir heute Morgen der Fall. Also ich kam zurück, Barbara ist im Homeoffice und sie guckt mich nur an, als ich zur Tür reinkomme, und hat gesagt so, war nicht gut, oder? Ich so, nee, ganz ehrlich, das hättest du dir auch direkt schenken können. Das war einfach eine Stunde, wo du dir nur gedacht hast, was mache ich hier gerade? Es fühlt sich einfach scheiße an heute.
Aber spannend ist ja, dass du sagst, dass Barbara das sofort gesehen hat. Also sieht man das dann an deiner Laune, oder
ja,
ist das dann so die Gesamterscheinung? Gebückt
Gesichtsausdruck
durch den
hat, glaube ich,
Türrahmen.
Alles gesagt.
Verstehe.
Wenn ich zu wortlos reinkomme,
okay.
Und nur, keine Ahnung, nassen Sachen ausziehe und mehr oder weniger direkt Richtung Dusche marschiert, dann weiß sie meistens schon, okay, entweder es war total anstrengend oder irgendwie war es aus welchem Grund noch immer nichts. Und nachdem ja heute kein Workout anstand, sondern eigentlich ein relativ lockerer Lauf, war ihr, glaube ich, klar, dass das jetzt nicht so ganz gut gelaufen ist. Und aber es gibt ja auch die Tage, also ich glaube, das kennt man ja, also das ist jetzt zum Glück eher die Ausnahme als die Regel, aber weißt du, wenn du halt so einfach gar keinen Flow findest, ne? Also Flow ist vielleicht schon zu krass ausgedrückt, das ist ja schon eher außergewöhnlich gut, aber so, dass du überhaupt nicht in den Tritt kommst, also keinen Rhythmus findest, dass sich jeder Schritt schwer anfühlt oder als ob du gegen dich selber kämpfst, solche Tage gibt's ja. Dann war heute Morgen jetzt, es war gar nicht so kalt, es war ich relativ mild, sage ich mal. Ich glaube, wir hatten 3 Grad. Aber dann so eine nasse, feuchte Nebel und du läufst so und du denkst so, oh, ja gut, 3, 4 Kilometer, wir kennen es alle. Und dann wird's schon rollen, dann wird's laufen. Und ey, bei Kilometer 10 habe ich mir gedacht, bin ich schon fast wieder zu Hause. Also es waren, glaube ich, 16 heute Morgen. Aber es hat sich heute nicht gut angefühlt. Egal, was du gemacht hast, ob du mal einen Schritt schneller oder langsamer gelaufen bist, war das heute einfach nicht geil. Aber naja. That's it. Solche Tage gibt's und ich setze mal drauf, dass morgen sich hoffentlich wieder besser anfühlen wird und vielleicht auch mal wieder gut oder schnelleres zu machen. Da habe ich tatsächlich letzte Woche nur ein schnelleres Programm, dann habe ich den 30er noch und am Wochenende auch ein paar so Mid-Longruns oder wie man da sagt, Medium-Longruns sagen die Amerikaner, glaube ich, für so zwischen 20 und 25. Ja, we will see. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, am Wochenende mal wieder die Koffer zu packen und du musst am Wochenende nicht die Koffer packen, bist aber trotzdem auch sozusagen nah am Sportgeschehen dabei, aber da können wir nachher noch drauf kommen.
Ja, wir sollten, glaube ich, nochmal aufs letzte Wochenende zurückschauen. Dann kann ich dir auch noch erzählen, was mit meinen Schuhen passiert ist und wie antriebslos in älter übersetzt wird. Aber vielleicht hat es einfach an deiner Ernährung gelegen. Ja, wink mit dem Zaunpfahl. Da haben wir doch was für dich und für euch, ihr Lieben. Ja, weil ihr wisst ja, Athletic Greens ist unser Partner. Und da gibt es ja AG1. Und vielleicht solltest du noch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachladen, denn das könnte dir helfen, mein Lieber.
Tatsächlich ist es ja so, dass es die perfekte Ernährung wahrscheinlich gar nicht gibt. Es gibt so viele verschiedene Variationen, Spielarten von wie man sich heute ernähren kann oder möchte. Und ja, unser täglicher Nährstoffbedarf, der ändert sich natürlich auch aufgrund von zum Beispiel Stress, Schlafverhalten, wir haben es gerade angesprochen, Bewegung und unserer Umwelt. Und nachdem wir alle ja eine sehr aktive Community sind und der ein oder andere vielleicht auch im Job nicht immer ganz entspannte Tage hat, ist es dementsprechend selbst bei einer ausgewogenen Ernährung natürlich schwer, den Nährstoffbedarf alleine durch die normale Ernährung zu decken. Und genau hier setzt Athletic Greens an, denn ein einziger Messlöffel AG1 von Athletic Greens ist vollgepackt mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln, die eure Nährstofflücken schließen. Einmal am Tag, jeden Tag, und dann kann AG1 praktisch alle eure anderen Supplements ersetzen.
Und dann gibt's noch eine schöne Willkommensbox für die Leute, die über unsere Kennung, also über unseren speziellen Rabatt, da in die Versorgung eintreten, und zwar unter athleticgreens.com/bestzeit. Und wer da so einen Monatspack abnimmt, der bekommt einen Shaker dazu, eine Dose dazu, 5-mal den Travel Pack und die Jahresversorgung an Vitamin D3 und K2. Und das Schönste, wenn es euch aus irgendeinem Grunde, und es ist schwer vorstellbar, nicht passen sollte, gibt 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das ist unser Angebot für euch. Findet ihr nachher auch nochmal in den Shownotes.
Genau, so schaut's aus. Also möglicherweise, wir haben es gesagt, schlecht schlafen, wie auch immer, ja, dementsprechend ja, nacharbeiten ja. In anderen Bereichen.
Darf ich aufzeigen? Ich hatte ja letzte Woche, und ich wurde natürlich am Wochenende direkt von unserer sehr aufmerksamen Community, ja, die ja uns inzwischen bei Strava auf Schritt und Tritt verfolgen, ja, darauf hingewiesen. Wie? Doch kein Halbmarathon gelaufen, ja, weil ich hatte ja große Fresse, ihr erinnert euch noch, nicht große Fresse, sondern ich war ich war wirklich willens.
Vorfreudig warst du, würde ich sagen.
Ja, ich war schon fast vorfreudig, genau. Ja, es ist jetzt untypisch für mich, dass ich vorfreudig bin auf den Halbmarathon, also auf die Halbmarathon-Distanz, um die zu laufen. Aber ich war sehr guten Willens und ich habe tatsächlich auch noch zumindest versucht, den Siebengebirgsmarathon zu laufen. Sprich, erstmal einen Startplatz zu bekommen. Aber dann war ich natürlich, weil ich ja immer zu spät bin und spät bin bei solchen Sachen, war das halt leider ausgebucht, weil natürlich sehr viele Leute diese wenigen und raren Optionen in dieser Zeit nutzen, um die entsprechenden Dinge anzugehen. Plus es sind natürlich dann Beschränkungen, was die Teilnehmerzahl angeht, aufgrund der Corona-Bestimmung und jeder muss ja ein Konzept abgeben und seid froh und seien wir froh, dass es überhaupt solche Wettkämpfe gibt und dass ein paar Sachen stattgefunden haben. Ich suche immer noch nach Aktivitäten rund um Silvester. Ja, vielleicht haben wir schon eine Option. Vielleicht haben wir auch gestern schon im Überschwang der Gefühle eine Mixed Family Staffel, nein, zwei Mixed Family Staffel angemeldet. Ja,
okay.
Und zwar einmal quer durch unsere Nachbarschaft. Ja, und zwar immer so, dass keine Pärchen zusammenlaufen dürfen. Ja, es wird ein Gemetzel. Ja, Ja, und zwar dreimal 3,4 Kilometer oder sowas, also eine ganz böse Distanz, ja, die ja viel mehr weh tut als 10 oder so, ja, weil wenn du da Feuer gibst, das tut ja richtig weh und es tut nicht nur während des Laufes, sondern an diesem Tag auch scheiße weh, ja. Alles nicht gut.
Aber dann ist das ein Silvesterlauf-mäßiges Event in Köln und Umgebung oder wo ganz anders?
Nee, das ist tatsächlich bei dem sehr rührigen Verein meiner Tochter, mein TuS Köln Rechtsrheinisch. Ja, also ja, eine Traditionsveranstaltung, der Silvesterlauf da von denen. Und die machen halt so unterschiedliche Strecken und bieten eben Family and Friends so, ne, so eine Quatschstaffel an. Ja, weil, ne, denkt man ja, drei Kilometer kann jeder laufen. Ja, aber 3 Kilometer schnell laufen tut dann halt manchmal weh. Und jetzt haben wir natürlich schon alle hier Struggle und feuern uns gegenseitig an. Ihr kennt das alle zu Hause, ja, den Schwachsinn, den man dann halt bei irgendwelchen doofen Wetten eingeht. Ja, zum Glück musste ich jetzt nicht irgendeine Wette in Richtung Marathon oder dergleichen, was mir häufig angeboten wird, vergiss das, ja, versuch es erst gar nicht. Aber bis Halbmarathon bin ich ja eigentlich gerne dabei. Und dann hatte ich eben das Problem, dass ich eben die Nächte arbeiten musste am vorvergangenen und am vergangenen Wochenende. Und das merke ich doch dann ganz schön, ja, weil wenn du dann jeweils 3 Nächte sehr wenig schläfst, dann geht's halt rasend runter, ja, und ich war überhaupt null Antrieb am Sonntag, aber ich bin dann losgelaufen.
Anfällig,
ja?
Dann, ne? Haben
ich wir bin schon da, gesagt? Ja, also da ist man richtig anfällig, ich merke das halt auch gleich an Reaktionen. Ich bin aber trotzdem losgelaufen. Ich habe dann aber nicht morgens die Nummer genommen, also bin dann nicht um 8 Uhr morgens aufgestanden und dann nach Bonn gefahren zum Siebengebirgsmarathon, weil der war auch nur ein Halbmarathon, aber reichlich Höhenmeter natürlich auch noch, ja. Und dann bin ich einfach hier gelaufen. Also cross würdest du sagen, ne? Es waren Blätter so auf dem Boden, ne? Und das hat sich. Aber nachdem ich deine Schuhe gesehen habe, habe ich gedacht, ja gut, das können meine Schuhe schon lange. Ich habe sie dann auch fotografiert, aber weil ich so schwarz melierte Schuhe anhatte, es sah unspektakulär aus, dann habe ich es gelassen, habe ich es gar nicht erst gepostet. Dann habe ich gedacht, okay, so schlimm war es wohl nicht. Ja, und dann hat es tatsächlich die ganze Zeit geregnet und es ging dann halt auch, ja, weil als ich dann mal los war, und mir ging es tatsächlich so, wie du die ganze Zeit gehofft hast, dass es dir irgendwann gehen würde während des Laufens. Ja, ich hatte so 4-5 Kilometer, wo ich so vor mich hingeschlappt bin. Und dann war es aber okay. Ja, dann bin ich halt ein bisschen gelaufen und dann war es sehr okay. Ja, und dann bin ich halt irgendwie so 12,5 oder was gelaufen. Und das reichte dann auch für den Sonntag. Ja, das reichte dann völlig. Ja.
Absolut. Also ich war sehr konträr zu der heutigen Erfahrung. War zum Beispiel gestern, da bin ich ohne großen Plan, sage ich jetzt mal, losgelaufen. Ich wollte irgendwas zwischen 16 und 20 Kilometer machen und wollte auch mal ein neues Waldstück ausprobieren, wo ich bislang noch nicht war. Und das war insofern interessant, weil ich hatte dann auch noch einen Krafttrainingstermin. Also ich musste bis zu einer gewissen Uhrzeit, sollte ich zurück sein, damit ich rechtzeitig nochmal zu Hause mich umziehen kann und in die Stadt fahren kann. Und genau an solchen Tagen passiert natürlich das, dass du dann denkst, ja gut, jetzt sollte ich eigentlich den genau gleichen Weg umdrehen und zurücklaufen, damit ich auf Nummer sicher gehen kann, rechtzeitig zurück zu sein. Und dann, alter Pfadfinder, ne, denkst du dir natürlich, ja, andererseits, der Weg hier im Wald scheint ja auch in diese Richtung zu gehen. Und alle Wege führen irgendwann zurück zur Donau, du wirst schon Bescheid wissen. War nicht so. Und irgendwann, das hatte ich schon ganz lange nicht mehr, stand ich im Wald, hab kurz abgestoppt und war komplett lost. Ich habe wirklich keinen Plan gehabt, welche Richtung jetzt am besten ist, um zurückzukommen. Und dann, genau an solchen Tagen, findest du dann nur diese Schilder an den Bäumen, die farblich markiert sind. Also sonst gibt's ja dann ab und zu auch noch diese Schilder, was weiß ich, nächster Ort, 3 Kilometer diese Richtung oder Bahn-Ding ist hier.
Der Baum vor der tschechischen Grenze, ja, sag ich dann
nur. Also so blau, rot, grün, ja keine Ahnung, welcher Weg jetzt hier der ist, wo es wieder zurückgeht. Und war nicht so viel länger, aber
natürlich 20. Kein Netz, ne, oder?
Kein Handy dabei. Ich laufe ganz, ganz selten mit Handy.
Okay.
Und ich habe natürlich in der Polar Vantage, gibt's natürlich diese Routen-Zurück-Funktion, ne? Die habe ich natürlich ausgestellt gehabt. Ich zumindest nicht in dem Screen, wo ich, also ich habe es zumindest nicht in meinem Menü drin, dass wenn ich gerade im Stoppen bin, dass ich es mir heranholen kann. Und ich war zu faul abzustoppen. Okay, so ehrgeizig war ich dann schon, dass ich möchte jetzt nicht diese Einheit abstoppen, sondern das wird sich schon ausgehen. Und ja, es war dann... möglicherweise war es vielleicht so, dass ich zwischendurch dachte, es ist besser sogar, von dem Weg runterzugehen und quer durch den Wald zu laufen. Das kann ich jetzt sagen, hat sich nicht so ausgezahlt, aber es war dann mit minimaler Verspätung hat es hingehauen. Also ich glaube, es waren dann statt 16 waren es halt 20 Kilometer. Aber irgendwann, dachte ich mir, das sieht wieder halbwegs bekannt aus.
Also wenn ihr solche Erlebnisse habt, schreibt sie uns doch gerne, weil da kommen bestimmt ein paar schöne Sachen bei rum. Die lesen wir auch sehr gerne vor nächste Woche. Ja, ich hatte vor sehr langer Zeit auch mal so ein Erlebnis. Das war meine erste Woche an der Sporthochschule, das weiß ich noch ganz genau. Und ich kannte mich halt da in der Gegend noch nicht gut aus. Ja, vielleicht war es auch der erste Monat, aber jedenfalls relativ Erstsemester. Und damals habe ich ja eher Sprint betrieben. Das heißt, länger laufen ist ja sowieso gar nicht mein Thema gewesen. Also wenn bald, dann vielleicht so halbe Stunde oder sowas. Ja, also viel länger sind wir eigentlich nie gelaufen. Also sagen wir mal so irgendwas zwischen 5 und 7 Kilometer länger auf gar keinen Fall. Und dann hatte ich mir das auf dem Stadtplan, ja, weil damals gab es ja noch kein Google Maps für alle, die noch nicht ganz so alt sind wie ich. Ja, es gab eine Zeit, bevor es Handys gab und da gab es dann noch Stadtpläne. Ne? Also die musste man auffalten, die waren aus Papier. Und dann hatte ich mir das angeguckt da drauf und habe gedacht, ah, okay, da ist ja dieser kleine Teich und da musst du rumlaufen und dann da runter und dann wieder zurück. Dieser kleine Teich ist der Teich, der direkt neben dem Kölner Stadion ist. Also jeder, der da schon mal gelaufen ist im Kölner Wald, ja, der kennt diesen Teich. So, dann bin ich also losgelaufen und habe dann immer den Teich gesehen und habe gedacht, alles klar, ich muss ja nur um den Teich rum und habe mir das so vorgestellt, ne, wie ich das so auf der Karte gesehen hatte. Rechts rauschte so ein bisschen entfernt eine Straße. Habe ich gesagt, das müsste dann eigentlich die Aachener Straße sein, das ist die Hauptausfallstraße, die aber tatsächlich gar nicht an diesem Weiher ist, aber ich hatte das so visualisiert, ja. Und bin dann gelaufen und gelaufen und gelaufen und hab dann gedacht, es sah aber viel kürzer aus. Und kam dann durch so ein kleines Waldstück durch und dann kam ich aus dem Waldstück wieder raus und dann war da so eine Straße und dann bin ich auf die Straße und bin mal kurz stehen geblieben, hab geguckt und dann stand da ein Straßenschild und da stand dann Hürth. Ja, das ist die nächste Stadt im Südwesten, ja. Dann habe ich gesagt, okay, Hürth, hast du noch nie gehört? Drehst du mal wieder um. Da habe ich wieder umgedreht. Dann kamen mir halt Menschen im Wald entgegen. Ja, und ich so, Entschuldigung, ich muss zur Sporthochschule. Ich habe mich irgendwie ein bisschen verlaufen hier. Wie komme ich denn da hin? Da sagten sie, ja, das ist schon richtig hier. Aber das ist sehr weit. Ja, und ich so, ach du Scheiße. Ja. Letztlich war ich 1:20 unterwegs, habe meine nächste Vorlesung verpasst. Ja, so weit war ich in meinem ganzen Leben noch nie gelaufen, hatte irgendwas, weiß ich nicht, 14 Kilometer oder was nachher auf dem Schirm, war vollkommen tot, hatte am nächsten Tag furchtbaren Muskelkater und dann habe ich mir erstmal das ein bisschen genauer angeguckt. Seitdem kenne ich übrigens die Strecken dort. Ich bin die ganze Zeit an der Regatta-Strecke entlang gelaufen, anstatt um den Weiher zu laufen. Das war relativ blöd. Schlecht besichtigt.
Ja, aber so war das natürlich einerseits früher, als man jetzt nicht ständig mit dem Handy und den Möglichkeiten, die man heute hat, Google Maps und so weiter, so war das früher. Und ich überlege gerade, am Wochenende hatte ich ja mal wirklich ganz selten, ich hatte offensichtlich ein Handy dabei, sonst hätte ich keine Stories machen können von unterwegs. Aber normalerweise, weiß ich gar nicht, wenn ich die letzten 10 Jahre nehme, dann habe ich wahrscheinlich bei sehr wenigen Gelegenheiten irgendwie ein Handy dabei gehabt. Außer zum Beispiel, ich bin irgendwie gerade in einer neuen Stadt, zum Beispiel für einen Wettkampf oder für was auch immer, für zum Beispiel Adidas unterwegs und wollte eine Runde laufen, dann nehme ich schon gerne mal ein Handy sicherheitshalber mit. Einerseits, weil man vielleicht ein paar coole Fotos machen kann, wenn man schon so einen schönen Sightseeing-Run macht, aber auf der anderen Seite auch, um sicher zum Hotel irgendwie mal wieder zurückzukommen. Es hat aber dann im Rückblick gestern zum Beispiel auch irgendwas Cooles gehabt? Also so ein bisschen Adventure-mäßig, dass du irgendwann dachtest, na gut, sagen wir mal, es ist natürlich auch schön, wenn man eine entsprechende Fitness mitbringt, dass man sich denkt, okay, es ist mir jetzt egal, ob es jetzt 15 oder 20 Kilometer werden, aber so irgendwie im Wald rumlaufen und zu denken, okay, ich habe gar keinen Plan, wo ich gerade bin, war irgendwie schon auch cool. Zumal dann halt gestern Morgen, das muss man vielleicht auch sagen, da war halt niemand. Ne? Also ich bin um 8:30 losgelaufen, dann war ich da wahrscheinlich in diesem Waldgebiet irgendwie 9:15 oder so. Da war halt wirklich keine Menschenseele. Da hast du dich im Kreis drehen können an einer Kreuzung und hast halt auch niemanden weit und breit gesehen oder gehört. Das war schon auch mal cool. Und ich glaube, sowas
wäre... Es gibt bestimmt auch Leute... die diese Plaketten, die da an den Bäumen hängen, auch deuten können. Also ich kann das auch nicht, ja, weil bei uns im Wald hier gibt's auch so große Holzhinweise, ja. Also der und der Pfad in die Richtung und dieser Trail in diese Richtung. Ich habe gar keine Ahnung, wo der endet oder anfängt. Ja?
Genau. Also normalerweise, gar nichts. Wenn du in so ein Waldgebiet reingehst, ist ja in der Regel oft so eine Legende, zumindest bei uns hier, wo dann halt erklärt wird, welche Farbe quasi von wo nach wo geht, ganz grob gesagt. Aber natürlich habe ich da gestern überhaupt nicht drauf geachtet. Und wenn du dann tatsächlich in der Situation bist, dass du denkst, ja shit, ey, blau, wo geht blau hin? Geht das jetzt hier nach Sinzing? Geht das nach Alling? Also diese Orte, wo man so als grob einfach für die Orientierung hat, ne? Ich habe mir jetzt auch nicht den Sonnenstand angeguckt vorher, wo ich dann gesagt hätte, okay, in die Richtung geht's irgendwann wieder zurück. Und deswegen haben mir die Farben gar nichts geholfen. Und tatsächlich gab es einen, offensichtlich ein Schild, wo normalerweise dran gestanden wäre, keine Ahnung, das sind jetzt 3 Kilometer nach beispielsweise Sinzing oder so. Und das war abgemacht. Also da hast du noch gesehen den Abdruck am Baum, wo das dran war, aber irgendjemand hat das halt runtergerissen. Okay. Und ich dachte mir so, ja gut, danke, das hätte mir jetzt schon irgendwie geholfen. Aber tatsächlich, das Einzige, woran man sich dann irgendwann orientieren konnte, war letztlich dann die Autobahn, weil man es gehört hat und davor nicht gehört hat. Und Autobahn weiß ich ja dann, gut, ist eine 50-50-Chance, in welche Richtung ich jetzt laufe. Entweder in die Richtung nach Regensburg oder nach Nürnberg.
Das ist dann auch noch ein Stückchen bis Nürnberg.
Ne? In die richtige Richtung entschieden, ja.
Also tatsächlich sind hier bei uns im Wald auch häufiger Leute, die lost sind, weil wenn es so ist wie jetzt am Wochenende, also grau, dann weißt du natürlich schon nicht mehr, wo jetzt Norden, Süden, Westen, Osten ist.
Ja.
Plus hier bei uns im Wald ist tatsächlich kein Netz. Ja, also da kriegst du dann mitunter gar keine Hilfe.
Ja.
Plus, es gibt halt eine Ortschaft, die heißt Rösrath und eine, die heißt Refrath. So, das kann man natürlich jetzt gerne mal verwechseln, wenn man nicht genau ortskundig ist. Ja, und dann ist das schon mal ein Problem, weil die sind nämlich auf den beiden unterschiedlichen Seiten des Waldes. Und zuletzt habe ich auch Leute in die andere Richtung zurückgeschickt, weil ich gesagt habe, nee, das ist da hinten lang. Ne? Ah, okay, wir wären jetzt hier links gegangen. Ich sage, ja, gehen Sie mal lieber rechts, das ist, glaube ich, besser. Und die suchten ihr Auto.
Ja. Oh, okay. Ja, also Refrath habe ich sehr gute Erinnerungen noch. Da gibt es auch einen sehr rührigen, ich weiß gar nicht, Leichtathletik oder Laufverein.
Ja, und die TV Refrath, genau.
Genau, deutsche Halbmarathonmeisterschaften ausgerichtet, was meine Halbmarathon-Premiere war sozusagen. Und das ist auch schon ein paar Jährchen her, ich weiß gar nicht, 2000. Boah, jetzt soll ich nichts Falsches sagen, vielleicht hört jemand vom TV Refrath hier zu. 2013 vielleicht? Ich glaube 2013, ja.
Kann gut sein, ja, aber auf jeden Fall eine Leichtathletik- und Laufabteilung, die tatsächlich hier im Rechtsrheinischen sehr aktiv ist.
Ja,
ja, über die Aktivitäten am kommenden Wochenende reden wir ja gleich noch. Da findet nämlich die deutsche Crossmeisterschaft in Nordrhein-Westfalen statt, nicht so weit entfernt. Ja, und ich kann jetzt schon sagen, ich werde hinfahren. Ja.
Ralf meldet sich noch nach.
Ja, das geht zum Glück nicht. Das wäre auch mehr als lächerlich. Ja. Aber warum und was da passiert, das erzählen wir euch gleich. Denn wir wollten ja nochmal zurückgucken auf eine wirklich sehr, sehr schöne Veranstaltung, nämlich die Cross-EM. Also erstens, dass Menschen auf der großbritannischen Insel das drauf haben mit... Crosslaufen und so, und dass die Iren das drauf haben mit Crosslaufen, das wussten wir schon, aber sie haben es auch wirklich cool gemacht. Es war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung in Dublin. Bist du da schon mal gelaufen in Dublin bei diesen Veranstaltungen?
Dublin leider nie, habe aber auch immer gehört von den Kolleginnen und Kollegen, die dort waren, dass halt einfach Crosslauf gerade in diesen, ich sag mal, britischen Gefilden, wenn man so will, und natürlich auch Irland, dass das dort eine extrem große Tradition hat und die Leute das halt wirklich zelebrieren. Also das hat da richtiges Standing. Kennt man hier gar nicht so sehr, weil Crosslauf wird hier immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber gerade so UK und Irland, sensationell, ja.
Ja, könnt ihr gerne auch nochmal bei Flo Neuschwander in unserer Folge reinhören, der ja aus seiner Zeit in England berichtet hat, dass er da praktisch jedes Wochenende gelaufen ist, weil es eben komplett fest in ja, die Grundschule des Laufens und auch für die Ausbildung im Jugend- und Juniorenbereich essentiell ist.
Ja.
Und es war halt eine ganz tolle Veranstaltung, die Europameisterschaften da am letzten Wochenende. Und das habe ich mir dann halt auch morgens schon versucht, im Stream anzugucken, also die U-Klassen. Da war aber der Server noch down. Da war ich ein bisschen, habe ich schon gedacht, oh Gott, ja, jetzt kannst du, geht das wieder nicht. Ging aber dann doch zum Glück, weil das erstens eine sehr coole Strecke war. Ich glaube, 9000 Zuschauer, ja, die rannten dann immer zwischen diesen Passagen. Das war halt auch auf so einem größeren Feld mit so Zickzackkursen, auch schön so mit, ne, Anstieg und dann nochmal ein bisschen steiler hinten raus und ein bisschen Matsche und so wie es sein muss, ja, wie Cross sein muss. Aber es war tatsächlich ein bisschen windig und eigentlich sonnig. Also perfekt, absolut perfekt. Ja, also bist du so ein Matscheläufer, Crossläufer-Typ oder mehr? Ja, ich nehme doch die Straße und gucke, wie es rechts matschig ist.
Ja, also ich sag mal, mir kam es jetzt, glaube ich, eher entgegen, weil ich jetzt auch nicht so der Kraftläufer bin. Mir kam es eher entgegen, wenn die Bedingungen nicht ganz so matschig waren. Also auch vor meiner Straßenlaufzeit war ich jetzt eher der Bahnläufer, der jetzt vielleicht eher, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben, filigran unterwegs ist. Ne? Nicht der Hindernisläufer, der halt auch dementsprechend Kraft in den Oberschenkeln hat, weil er sich halt über die Hindernisse und den Wassergraben sonst drüber wuchten muss. Da waren, glaube ich, zum Beispiel Steffen Ulitschka, falls er hier zuhört, schöne Grüße nach Kiel, der andere Typ Crossläufer, der Crosslauf, genauso wie du es beschrieben hast, immer gefeiert hat. Also dem konnte es nie matschig genug sein, dem konnte es nie selektiv genug sein, was Anstiege anbelangt, was Spitzkehren anbelangt im Parcours. Ich erinnere mich, wir haben vorher kurz off-record drüber gesprochen, ich musste nämlich auch kurz überlegen, wann eigentlich meine letzten Cross-Europameisterschaften waren, und das ist tatsächlich schon ein paar Jährchen her. Das war 2013 in damals in Serbien, in Belgrad. Und das war so, da war Steffen sogar, wir waren Teamkollegen, das war schon in der aktiven Klasse, also im Männerfeld sozusagen, nicht mehr in den U-Bereichen. Und wir haben lange überlegt, wie könnte das werden, und das war in so einem Park. Und man hat sich eigentlich gedacht, wenn es vorher regnet oder wenn es so ein paar Grad wärmer wird, dann könnte das richtig, richtig matschig werden. Und ich habe nur gedacht, lieber eiskalt, aber so mehr oder weniger drüber gefroren, dass es so die bestmögliche Traktion gibt. Und es ist sehr kalt geblieben und das kam mir extrem entgegen. Tatsächlich war das für mich damals ein sehr gutes Ergebnis. Ich bin damals 14. geworden. Vor mir war noch Richard Ringer. Ich müsste jetzt aber lügen, ob Richard 5. war oder 7., aber er war wirklich also ganz, ganz vorne mit dabei. Und Steffen wiederum war nur ganz knapp hinter mir, der war 16. damals. Und dann hatten wir noch, was war damals noch dabei? Janis Töpfer und noch jemand. Auf jeden Fall sind wir ziemlich knapp an der Teammedaille vorbeigeschrammt. Wir waren 5. und in dieser Platzaddition hat nicht viel zu 3 gefehlt. Und das ist so mein letztes Erlebnis als Crossläufer. Und Steffen beispielsweise, den wir jetzt hier gerade schon genannt haben, Steffen Ulitschka, der ist unfassbar viele Cross-EMs und ich glaube sogar auch mal bei einer Cross-WM mitgelaufen. Ich glaube, jeder, der mal eine Cross-WM erlebt hat, ich glaube zum Beispiel Sebastian Hallmann hat das auch einmal gemacht in Jordanien oder sowas. Die Leute, die das einmal mitgemacht haben, die meinten, okay, Cross-EM ist krass, aber Cross-WM dann halt gegen Kenia, Äthiopien, Uganda, dann die ganzen katarischen Länder da, Bahrain etc., wo ja wieder 3 Kenianer sind. Die haben gemeint, das ist so geisteskrank einfach von der Konkurrenzsituation. Das muss unvorstellbar sein, weil das ist ja das Interessante beim Crosslaufen, und das habe ich jetzt auch, haben wir auch off-record schon mal kurz beim Männerfeld nochmal kurz analysiert, können wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das Spannende am Crosslaufen ist ja, dass die Konkurrenzsituation, finde ich, oftmals ja noch heftiger, noch krasser ist, als in diesen spezialisierten Disziplinen dann irgendwann im Sommer, egal ob im Stadion oder auf der Straße, weil beim Cross läuft theoretisch der 15-Meter-Läufer wie so ein Jakob Ingebrigtsen, gut, der läuft natürlich auch sehr gute 5000, aber der läuft halt auch gegen Marathonläufer, gegen 10.000 Meter Läufer, gegen Hindernisläufer. Also es kommen eigentlich sehr, sehr viele Langstrecken und teilweise auch Mittelstreckendisziplinen zusammen, und das ist natürlich eine absolut irre Konkurrenzsituation. Und wenn du dich da durchsetzt, dann kann man sich da, glaube ich, schon selber ein bisschen auch auf die Schulter klopfen, und das war wirklich, ich bin natürlich da ein bisschen mit den Scheuklappen sich immer ein bisschen die Männerfelder anschauen, weil man natürlich guckt, welche Kollegen oder auch welche Konkurrenten da so unterwegs sind. Ich muss sagen, das Männerfeld war wirklich brutalst gut besetzt, ey.
Ich habe bei den Frauen sehr, sehr gut aufgepasst. Ja, zu den Männern können wir gleich nochmal kommen, nur bevor ich es vergesse. Vor lauter EM hast du wahrscheinlich übersehen, dass der liebe Steffen am Wochenende Landesmeister im Cross geworden ist.
Oh, ja, das scheint mir durchgerutscht zu sein.
Ja, und weißt du was? Er hat direkt auch für die DM gemeldet am kommenden Wochenende.
Das finde ich schon geil. Also
das ist
schon,
geil, oder?
Ich finde das, cool. Ich habe Steffen zuletzt gesehen beim Berlin-Marathon, als er ja als Pacemaker für Rabea Schöneborn am Start war. Ich finde es cool, dass Steffen war nie ein Typ, der sich, glaube ich, so viel Gedanken gemacht hat, was andere Leute über ihn denken. Er hat einfach das gemacht, was ihm Bock macht. Und für ihn war, glaube ich, irgendwann klar, dass er einfach im Leben andere Schwerpunkte setzen will, dann irgendwann mehr Richtung Familie, Richtung Beruf. Aber so Laufen ist immer noch ein Teil, ne? Also, oder ich glaube, der macht einfach alles an Sport Bock. Ich glaube, er hat auch schon so Freestyle mal irgendwie einen Triathlon gemacht, weil er dachte, das macht Bock.
Der fährt relativ viel Rad.
Und dafür, dass er wirklich jetzt, glaube ich, wirklich nur noch so frei Schnauze laufen geht, jetzt auch wirklich nicht jeden Tag, ist der echt noch sehr, sehr, sehr fit. Und ich finde es cool, dass er einfach sagt, hey, so what? Ich habe irgendwie Bock, mal wieder deutsche Crosslauf-Meisterschaften zu machen und sich
ja, aber anmelden. Und dann mal kurz noch Landesmeister wird. Das ist auch bitter, ja. Denkst du, okay, dieses Jahr werde ich vielleicht Landesmeister. Und dann kommt Steffen um die Ecke. Hallo, Freunde, immer gut gelaunt. Der ist ja ein unglaublich positiver Mensch.
Ja, ja.
Und ja, ich freue mich jedenfalls darauf, am Wochenende dazu zu schauen. Ja, aber du wolltest das Männerfeld bei der EM noch ein bisschen hochleben lassen. Also erstens sind die deutschen Männer da auch ganz gut gelaufen, fand
Absolut.
Ich.
Absolut.
Ja, weil das war ja jetzt nicht irgendein Feld, sondern das war schon, muss man schon sagen, Weltklassefeld. Klar, Jakob Ingebrigtsen vorneweg, das ist ja schon Marke Weltklasse. Der hat auch, das war schon eine Demonstration, der läuft halt so toll. Und der läuft halt einen Berg hoch und es sieht gar nicht anders aus. Das ist schon eine
Unverständlichkeit. Sieht so leicht einfach aus bei ihm. Das ist echt nicht zu fassen. Also ich glaube, aus deutscher Sicht haben sich da unsere Athleten sehr gut geschlagen, kann man sagen. Ich muss wirklich sagen, hier Props auch an Philemon Abraham, mein sozusagen ehemaliger Teamkollege. Der startet jetzt für Ruperti Winkel, war aber früher auch mal ein paar Jahre in Ringsburg. Ich weiß, dass er inzwischen, glaube ich, auch mehr so Berglaufthemen macht. Auf jeden Fall, 14. Platz bei dem Feld habe ich, muss ich sagen, jetzt nicht unbedingt so vorhergesehen, aber großer Respekt dafür. War sogar ein paar Plätze noch vor Samuel Fitwi, der auf 19, aber auch noch unter den Top 20 war. Und das sind ja wirklich, also ja, ich weiß nicht, ich kann hier ein paar Names droppen. Ich weiß nicht, wer wie tief hier drin ist bei euch, die hier zuhören. Aber also das geht halt von Jakob Ingebrigtsen über Araskaya direkt auf 2, Jimmy Gressier auf 3. Das sind alles schon richtig, richtig krass gute Läufer. Eher sogar auf den Mittel- bis Langstrecken. Aber das geht weiter. Hier Isaac Kemeli kennt man natürlich. Carlos Mayo, auch ein, ich glaube, 60-0 oder 61-Minuten Halbmarathonläufer. Adel Michal als Spanier ist, glaube ich, auch so ein 3,35, 34, 15-Meter-Läufer und so weiter und so fort. Das zieht sich durch bis hier. Wir haben hier Jake Smith auf 32 als Brite, sehr junger Athlet noch. Ist erst, glaube ich, seit diesem Jahr Profi geworden, hat einen Nike-Vertrag unterschrieben, meine ich. Der ist auch schon eine 61, glaube ich, im Halbmarathon gerannt. Hier Mehdi Freer ist, glaube ich, ein 28-0-Läufer. Samuel Barata kenne ich ganz gut aus Portugal. Der war auch in Kenia letztes Jahr noch. Dann Johannes Motschmann noch auf Platz 39. Ist auch, also denke ich, aller Ehren wert. Wir sind ja ab kommendem Jahr Teamkollegen in Berlin. Ja, hier 42, Ayat Lamdasem, wird jetzt nicht jeder kennen, ist aber letztes Jahr in Valencia beim Marathon spanischen Rekord gelaufen in 2:06. Also ja, das war schon im Männerbereich sehr, 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 sehr gut. Und ohne dass ich da gerade nähere Informationen habe, was bei Julian Wanders los war, ich vermute, dass er irgendeine Art von Problem gehabt hat oder gestürzt ist oder keine Ahnung, weil der ist auf Platz 63 ins Ziel gekommen. Also da gehe ich mal davon aus, dass irgendwas nicht gepasst hat. Und ja, das war also im Männerbereich wirklich sehr, sehr stark besetzt. Und dementsprechend, glaube ich, können auch alle deutschen Teilnehmer zufrieden sein. Was sich, glaube ich, durchgezogen hat, das kannst du bestätigen, du hast es, glaube ich, auch live verfolgt im Stream ja dann. Die Strecke, du hast es schon angesprochen, ich habe das in mehreren verschiedenen Artikeln, weil ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe einige Artikel nachgelesen. Ich glaube, es gab fast niemanden, der den Kurs als leicht beschrieben hat, sondern alle Leute haben gemeint, der war schon fordernd auf jeden Fall.
Das ist ja der Punkt, warum ich auch gar nicht so richtig verstehe, warum Crosslauf in Deutschland nicht eine viel größere einfach Praxis hat. Ja, also dass halt auch viel mehr solche Läufe angeboten werden und dass auch viel viel mehr von uns und euch Normalläufern einfach diese Herausforderungen suchen. Ja, weil klar, auf der Straße, auf der Ebene laufen, je nachdem, wo man ja lebt in Deutschland, ist sicher auch noch unterschiedlich, was für Gegebenheiten da sind. Aber so einen Crosslauf zu machen, das ist halt was ganz anderes. Ja. Das ist von der Beanspruchung her was ganz anderes. Das ist viel viel fordernder, ja, in so vielerlei Hinsicht. Wir haben das ja in unseren Trail-Sessions auch mit der Anna Hana besprochen, die ja auch gesagt hat, ja, wenn ich dann irgendwo runterlaufe, ist ja bei Traillaufen nochmal ein Hauch anders. Aber beim Crosslaufen könnte ja davon ausgehen, dass man da dann laufen kann. Das ist schon alles gut. Aber eben ja, ein bisschen mehr Stock und Stein, um es mal so zu sagen, ein bisschen mehr Gelände. Und bei vielen Leuten weiß ich, dass das halt auch im Trainingsplan draufsteht. Ja, also profiliert laufen oder dann Intervalle berghoch laufen und solche Geschichten. Aber die Wettkampfformen werden gar nicht so gesucht. Ja, dabei ist das ja also sicher nicht nur für einen leistungsorientierten Bereich, sondern auch für einen Profi, nicht Profi, sondern für einen Amateur- oder Breitensportbereich. So eine Erweiterung des Repertoires und so eine Basis für alles, was man vielleicht später dann im Frühjahrsmarathon oder in dem Frühjahrslauf machen will, dass ich nicht so richtig verstehe, warum das nicht mehr genutzt wird. Und das ist ja bis in euren Leistungssportbereich wirklich stiefmütterlich in Deutschland. Ja?
Ist inzwischen leider auch vom Angebot her in Deutschland
kleiner,
ist
ja.
Echt ganz dünn geworden. Also klar, es gibt, glaube ich, den Darmstadt-Cross noch.
Aber das ist ja schon eine Leistungssportveranstaltung. Ja, ne?
Das ist, stimmt.
Dann, da kannst du ja so gar nicht melden.
Pforzheim. Ne? Früher gab es noch Neukirchen übrigens hier in NRW, ein sehr, sehr cooles Cross-Event. Das war früher immer im Februar von rührigen Veranstaltern, auch querbeet von Jugendbereichen über ambitionierte Bereiche. Ich glaube aber auch halt für ambitionierten Amateurbereich. Wer sagte zum Beispiel, wie du gesagt hast, ich habe Bock auf einen Crosslauf, konnte sich da anmelden. Und das war früher, glaube ich, schon noch mehr, als es jetzt ist, habe ich auch den Eindruck, zumindest in Deutschland. Und da können wir noch dazu kommen. Also ich habe Beobachtung gemacht, die will ich auch gar nicht werten, aber wir können jetzt natürlich wir gehen natürlich auf jeden Fall zu den Frauen noch über, weil da gab es natürlich einige der Highlights aus deutscher Sicht natürlich. Aber wenn man dann in die U-Bereiche schaut, in die noch jüngeren, also vor allem U20 auch, findet man schon, sagen wir mal, ist, glaube ich, das vielleicht ein möglicher Ansatzpunkt, den du gerade angesprochen hast, dass halt mangels Angebot sowas nicht so oft gemacht werden kann. Und natürlich ist für viele, die so jung sind, das auch das erste Mal natürlich eine große internationale Meisterschaft. Man ist vielleicht auch nervös, man trifft das erste Mal auf internationale Konkurrenz. Und da ist schon eine kleine, sag ich mal, Lücke erkennbar zur Spitze, sage ich jetzt mal. Zumindest bei den Männern, bei den Jungs habe ich das, glaube ich, meine ich gesehen, kann ich aber nochmal nachschauen. Und ja, da fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen die Möglichkeit, das als Startangebot auch häufiger machen zu können. Was ja zumindest in meiner Jugend damals noch viel flächendeckender auf jeden Fall der Fall war und auch von den Trainern damals wirklich in den normalen Saisonaufbau immer integriert wurde. Also ich sag mal so Oktober bis März war für uns einfach immer Crosslauf-Saison. Es war Saisonvorbereitung und man hat zur Saisonvorbereitung immer wieder Crossrennen eingestreut von Landesebene. Du hast gerade angesprochen, bei Steffen war das jetzt kürzlich erst über natürlich diese Quali-Rennen für eine Cross-EM und dann im Frühjahr bis zur DM. Also das war einfach fester Bestandteil in unserem Trainingsplan.
Also offensichtlich gibt es da auch ein Geschlechtergap, ja. Also zu den Frauen kommen wir ja gleich noch mit Constanze Klosterheifen und Alina Reh.
Oh ja.
Erstmal Ergebnis U20 Frauen. Ja. Emma Heckel, dritte.
Ja, das war.
Ja, Annike Wortmeier, fünfte. Da. Mia Jurenka, siebte. Johanna Pulte, neunte. Also dann ist schon klar, die haben natürlich Gold gewonnen in der Mannschaft.
Ja,
ja, das ist mal ein feines Ergebnis. Ja, das muss man sagen. Ja, das ist einfach überragend. Ja, gleichzeitig muss man auch sagen, ich glaube, in diesen unteren Klassen 4 von 5 Titel an Großbritannien. Ja, aber es gab noch eine Mixstaffel, ja. Also das ist schon auch, da siehst du, da wird es halt richtig fett betrieben.
Das ist ein ganz, ganz klares Zeichen, also was man natürlich sehen muss, ne? Das ist Wahnsinn, ne? Also das wird da halt auch von klein auf anders gelebt und dementsprechend sieht man da natürlich auch bei sowas natürlich die Ergebnisse. Das ist ganz, ganz klar.
Ja, und bei den Frauen war es halt wirklich ein sauspannendes Rennen und ich wollte natürlich vor allen Dingen auch Constanze Klosterhalfen auf dieser Cross-Strecke sehen, weil die ist das letzte Mal als Juniorin tatsächlich Cross-EM gelaufen. Das ist also schon eine Weile her. Und sie hat ja in Pforzheim, das haben wir schon gesagt, eine sehr starke Leistung abgeliefert. Das war aber relativ fest und hart vom Geläuf her, wohl ein bisschen eckig, aber relativ fest und hart und hat da Alina Reh gar keine Chance gelassen. Ja, war gute 50 Sekunden schneller als Alina auf der Strecke. Und jetzt war das halt von Anfang an so ein Tempo-Ding. Dann gab es halt eine lange Steigung mit Matsche. Ja, so eine Matschesteigung, ja. Also wo man sich dann so als Wühler wohlfühlt, ja, aber da braucht man eben auch einfach andere Voraussetzungen. Und dann war es am Ende so, dass Alina von relativ weit hinten kam und eine nach der anderen aufgefressen hat und am Ende Dritte geworden ist, ja, weil sie auch noch 800 Meter vorm Ende Constanze überholt hat und Jessica Judd auch eine wirklich sehr renommierte Crossläuferin aus Großbritannien. Und dann nur die beiden Vorderen nicht mehr eingeholt hat, die aber sehr schnell gelaufen sind zwischendurch. Und vorne gewinnt halt eine Hindernisläuferin mit der Caroline Grufdahl. Ja, also man brauchte da einfach schon andere Qualifikationen. Ja, und für Alina hat es mich total gefreut.
Ja.
Da könnt ihr gerne auch nochmal in unser Special mit der Alina reinhören, dass wir in der Woche nach Berlin-Marathon haben wir das gemacht mit ihr, ne?
Ich gucke nochmal kurz nach. Ja, ich gebe euch gleich die Folgennummer nochmal durch.
Weil das letzte Jahr viele harte Prüfungen privater wie auch sportlicher Natur für sie beinhaltet hat. Und sie hat gesagt, nee, ich gucke jetzt nicht aufs nächste Jahr, weil jetzt dieses Ereignis, die EM, das war der Beginn meines neuen Laufjahres. Das finde ich sehr cool, das so zu sortieren, ne? Dass wenn man halt so eine komplizierte Zeit hinter sich hat, sie hat ja dann auch Konsequenzen gezogen, ist halt wieder zurückgegangen nach Hause und trainiert wieder bei ihrem früheren Trainer. Das sind halt auch so coole Lebensentscheidungen, die man erstmal treffen muss. Und das hat sie getan und man sah ihr das Glück natürlich auch an. Klar, wenn du da Dritte wirst in einem wirklich von Stars halt auch gespickten Feld, die vierfache Cross-Europameisterin Yasemin Can ist nachher 14. geworden. Also die haben die komplett durchgereicht, weil die halt vorne so gefeuert haben. Und trotzdem sind sie dann am Ende, weil eben auch die weiteren Deutschen, ja, also Constanze ist Fünfte geworden und dann ging das halt wirklich mit sehr starken Leistungen weiter. Dominika Meier, ja, Regensburg, 21. Die Vera Kuttelier hier aus Köln ist 27. geworden. Und dann ist man halt am Ende Zweite in der Nationenwertung. Ja, hinter Großbritannien. Und das ist halt einfach mal dann auch so ein fettes Erlebnis, so ein Teamerlebnis, ja, was man ja beim Laufen nicht so oft hat. Deshalb laufe ich ja dann auch Staffel, verstehst du? Dann kann man sich bei den anderen ausruhen. Einer, der langsam laufen kann.
Nein, das stimmt natürlich. Also einerseits Team-Events sind ja für uns Läufer eher die Ausnahme und deswegen immer was Besonderes. Für Alina hat es mich auch ganz ganz besonders gefreut. Ich erinnere mich, Folge hier Nummer 74 habe ich nachgeschaut, war sie ja hier und da haben wir auch ausgiebig darüber gesprochen, dass für sie ja das ein wirklich schwieriges Jahr war mit Verletzungen, mit der verpassten Olympia-Quali und ja dann auch schwierigen Entscheidungen und dass sich das jetzt, dass das jetzt Früchte trägt, das hat sie auch. Ich erinnere mich, ich saß mit ihr noch beim Frühstück in Berlin vor der City Night, vor der Adidas Runner City Night, das war also Ende Juli, da hat sie die ersten, ich sag jetzt mal, Trainingsrennen unter Wettkampfbedingungen wieder gemacht und das hat sich jetzt wirklich, ja, schön aufgebaut über die letzten Wochen. Beim Berlin Marathon hat es noch gepaced, bei der Spitzengruppe der Damen bis Kilometer, ich weiß gar nicht auswendig, eine Halbmarathon ungefähr, glaube ich, war das und ja, jetzt so zurückzukommen, das ist schon richtig stark und freut mich. Und bei Constanze war es ja, glaube ich, so, die ist eher ein bisschen aggressiver angegangen und hat hinten raus dann ein bisschen, ja, vielleicht dafür ein bisschen Tribut zahlen müssen. Aber ich meine, fünfter Platz ist ja immer noch sensationell. Also
Ja, aber natürlich schauen international die Leute auch auf Konstante. Ja, das ist ja ganz logisch, wenn du mit einer sehr starken Platzierung aus einem olympischen Finale rauskommst und wenn du eine WM-Medaille über 5000 Meter gewonnen hast, dann bist du natürlich bei sowas immer mitgenannt, wenn es um die Favoriten geht. Damit muss man auch klarkommen. Aber das Rennen hatte halt dann diese Spezifik. Ja, es war halt der letzte Anstieg. Ja, und Constanze ist ja eben auch nicht die Kraftläuferin, sondern
Ja.
sie kommt ja durch ihre Leichtigkeit und dann ist halt da Matsche, ja, und dann gerät sie, weil sie auch relativ groß ist für eine Läuferin, ja, also immer so ganz leicht aus der Balance in der Matsche, ja, also das ist wahrscheinlich das, was bei dir dann auch der Fall war. Ja,
Ja.
wenn man dann eher so ein bisschen feingliedriger ist und einfach einen anderen, leichteren Laufstil hat, dann kann man das nicht so ausgleichen, ja. Und jede 10 Zentimeter, und ihr seid beide ja so 10 Zentimeter größer als der Schnitt der Läuferin bei Constanze und bei dir halt auch, das ist dann einfach ein Unterschied, ja. Da kannst du dich nicht so durchwühlen wie jemand, der eher von Cross oder solchen, nicht von Cross, sondern von Hindernis kommt. Das ist halt
Ja,
was anderes, ne?
absolut. Und da vielleicht der Vollständigkeit halber, auch die anderen Damen, die am Start waren, waren ja noch, ich finde, sehr achtbar platziert. Also wir hatten ja immer noch hier Domenica Mayer
Ja,
auch gefühlt
hab ich ja eben vorgelesen. Vor allen Dingen,
21,
das
25
ist nur ein
ungefähr.
Abstand von 2 Minuten. Ja, das ist natürlich auf so einer, das war ja Laufzeit roundabout 26, 28 Minuten. Das ist sehr wenig, ja, in dem Leistungsbereich. Und die haben sich da sensationell verkauft, muss man echt sagen. Ja.
Absolut.
So, und jetzt gibt es die deutschen Crossmeisterschaften und du bist schon wieder nicht am Start, aber du hast eine gute Ausrede.
Ich bin wieder nicht am Start. Ich bin, ja, ich bin auch am Start, allerdings nicht im Cross, sondern auf der Straße und zwar in Hamburg. Wir haben es ja in den letzten Folgen hier und da schon immer mal wieder gedroppt. Der Kühlbrandbrückenlauf findet in Hamburg statt und ich möchte einfach auf jeden Fall auch nochmal in Hamburg laufen, bevor ich ja dann zum Jahreswechsel auch den Verein wechsle und ich war echt bis vor kurzem gar nicht ganz sicher, ob das stattfinden wird oder nicht. Ich meine, wie soll ich sagen, die Pandemielage ist ja wirklich von Bundesland zu Bundesland extremst unterschiedlich und ich freue mich, dass Hamburg das jetzt nach wie vor erlaubt ist. Ist natürlich in einem sehr viel abgespeckteren Rahmen als so normal. Ich glaube, wir reden hier gerade nur noch von 1000 oder 1500 Startern auf verschiedenen Startwellen und das ist natürlich in diesem Hafengelände sehr weitläufig und das ist natürlich 2G und mit Maske. Also das finde ich jetzt gut, dass dann auch Veranstaltern, die da bereit sind, eben solche Maßnahmen, Hygienemaßnahmen umzusetzen, das auch zu erlauben. Und ich freue mich drauf. Du, ich habe auch gehört, jetzt bin ich aber da gar nicht 100% sicher, die Kölbrandbrücke, es wird ja, glaube ich, irgendwann jetzt dann auch noch abgerissen in den nächsten Jahren. Also es wird nicht mehr so viele Editionen in diesem Lauf jetzt so geben wahrscheinlich. Und ich freue mich drauf. Das wird ein ganz cooles Wochenende, glaube ich, weil wir werden auf dem Weg dorthin auch noch einen sehr guten Freund besuchen vor den Toren Hamburgs. Felix wird natürlich mit dabei sein. Wir gucken mal, vielleicht nehmen wir auch mal wieder eine Kamera in die Hand und filmen wieder ein bisschen was von unserem Wochenendtrip. Und ja, ich werde natürlich trotzdem mit einem Auge auch nach, wo sind wir denn? Sonsbek heißt das, glaube ich. Habe ich noch nie gehört. In NRW gucken ist natürlich, weil der ein oder andere vielleicht Hardcore-Fan, der hier zuhört, sich wundert, Dezember, deutsche Crossmeisterschaft, ein ungewöhnlicher Termin. Ja, das hätte natürlich eigentlich im März stattfinden sollen, so wie viele Dinge. Und ist verschoben worden. Ich finde es cool, dass sie es jetzt machen. Es zeigt, glaube ich, auch anhand der Startlisten, die Ralf und ich gerade noch zusammen mal durchgegangen sind, dass zumindest in der deutschen, wie soll ich sagen, Lauflandschaft das sehr wertgeschätzt wird, dass sowas möglich ist, weil ja hier und da ja überall die Veranstaltungen wegbrechen. Und es ist eben nicht nur ein Event für, ich sage jetzt mal, Leistungssportler, Profisportler, sondern es gibt natürlich auch die Seniorenklassen, die da startberechtigt sind. Und das war in der Vergangenheit, gerade in diesen Pandemie-Editionen von verschiedensten Wettkämpfen, nicht immer der Fall.
Also erstmal muss ich die Aussprache des Ortes noch ein bisschen korrigieren. Das ist ja
Sonst
etwa
Beck.
Sonsbek.
Beck,
Ja,
okay,
also
okay.
das ist schon auch eine Crosslauf- und Lauforientierte Gemeinde. Ja, der SV Sonsbek ist halt auch ein sehr rühriger Verein, was das angeht. Und die haben da, also zumindest habe ich die Pläne und sowas schon gesehen, da von der Strecke. Das sieht halt nicht unähnlich aus zu dem, was in Irland war. Da gibt es allerdings jetzt nicht so profiliertes Gelände. Deshalb haben sie dann extra so einen kleinen Hügel aufgeschüttet, ja,
Okay.
Das ist auch echt ein Riesenaufwand, ja, aber das ist schon cool. Klar, für die deutsche Meisterschaft macht man das schon mal. Übrigens kann ich gleich schon sagen, es gibt auch ein Live-Feed. Am Samstag ist die Veranstaltung. Ja, und es wird natürlich stundenlang Altersklassenrennen geben. Ja, es geht mit der Klasse Ü90 los. Ja, also die laufen dann schon in einigen Klassen zusammen. Ich habe jetzt aber noch keine Ü90 in der Startliste gesehen. Das war nur.
Das wär
ja,
richtig
krass. Ja, aber U85 sind, glaube ich, 3 oder 4. Die habe ich schon gesehen. Ja, das ist schon mal ganz, ganz cool auf jeden Fall. Und ich gehe dahin, ja, weil, Philipp, du hast natürlich die Startliste nicht so ganz genau durchgeschaut. Ja, meine Tochter läuft. Ja. Und zwar
sehr cool ist darf ich fragen, ist Premiere wahrscheinlich, oder?
Ist natürlich Premiere, ja, weil also solche Läufe gibt es ja im Kinder- und Jugendbereich eigentlich noch mehr, ne? Weil inzwischen ja auch, sagen wir mal, das eher in Richtung einer spaßorientierten Kinder- und Jugendleichtathletik sich verändert hat, das Wettkampfangebot. Und es gibt auch am Ende eigentlich dieser Kinder- und Jugendwettbewerbe inzwischen so einen Biathlon-ähnlichen Lauf. Also man läuft halt in irgendwelchen wilden Parcours über den Sportplatz. Und da gibt es halt eine Stelle, wo man mit Tennisbällen auf Gymnastikreifen wirft, ja, sowas. Das ist aber auch ganz cool. Das ist schon so eine Anlehnung, ja, also so ein bisschen wieder hin zu so einem Crosslauf. Ja, jedenfalls ist meine Kleine vor 2 Wochen oder vor 1,5 Wochen bei einem Crosslauf gewesen ich glaube auch in Köln, ja. Ich habe es gar nicht mehr genau auf dem Schirm. Es waren so viele Wettkämpfe zuletzt. Und ist dann der Zweite geworden in ihrer Altersklasse. Und was sie nicht wusste, das waren halt die Regionalmeisterschaften. Das hat sie nicht gewusst. Ja, wir auch nicht übrigens. Haha, super informiert, die Eltern. Und ist der Zweite geworden. Und dann haben sie gesagt, ja, wollt ihr da nicht starten? Ja, und jetzt fährt sie halt mit einer Teamkollegin dahin und startet um 9.45 Uhr zu Deutsch. Sie eröffnet die Veranstaltung, ja, und ist natürlich total stolz. Ja, das ist in ihrer Klasse keine deutsche Meisterschaft, sondern einfach ein Rahmenwettbewerb, aber natürlich trotzdem deutsche Meisterschaft. Ne? Und dann kommt die Konstanze dahin. Ich sage, nein, die Konstanze kommt nicht, aber die Alina kommt dahin. Oh, super, ja. Und, ja,
aber das ist
so
doch,
ist es doch. Ja, das ist doch genau das
Schöne.
Die
Sache. Ja. Das ist das Schöne. Also ich überlege gerade, das heißt, deine Tochter ist noch U16?
Ach, U16. W12.
Ach, gibt's? Okay, das ist ja Hammer. Ey, ganz ehrlich, ich merke schon, ich bin so lange aus dem Geschäft raus. Das gab es bei uns früher gar nicht. Meine ersten deutschen Crossmeisterschaften waren...
Das ist ja tatsächlich, habe ich ja auch gesagt, das ist ja nicht DM-Wertung. Ja, und ich glaube, also U16 oder sogar U18 ist die erste tatsächliche DM-Wertung.
U16.
Ich meine U16, aber bin ich jetzt wieder auch nicht ganz...
Nee, du hast recht, U18, glaube ich, ja. Ja, also... Aber alleine, dass sowas möglich gemacht wird im Rahmen einer DM, ist jetzt ja mal egal, ob das jetzt dann offiziell mit DM tituliert ist oder nicht. Für diejenigen, die in dem Alter da teilnehmen dürfen, für die fühlt es sich sehr an wie eine DM, auch weil man ja irgendwie das Gefühl hat, man musste sich dafür speziell qualifizieren und man ist da dabei bei dem großen Event. Man trifft ja dann, wie du sagst, das ist ja das Schöne an der Leichtathletik, ja auch vielleicht Leute, die irgendwie als Idole auch irgendwo fungieren. Und das ist, glaube ich, cool. Also dieses ja, zum Anfassen. Also einerseits selber laufen und so ein bisschen diese Wettkampfluft auf so einem Level auch mal schnuppern, weil das ist natürlich trotzdem immer ein bisschen anders inszeniert. Das ist schon in der Regel geiler gemacht als was Regionales, logischerweise. Ja. Und dann aber auch diese Möglichkeit, dann vor Ort den Rest noch anzugucken. Also auch die Wettbewerbe der Frauen und auch Männer gibt es ja, glaube ich, sogar Mittelstrecke und Langstrecke natürlich. Das ist schon cool. Für diejenigen, die zu Hause sagen, ich habe gar keine Vorstellung, wie sowas aussieht oder ich war noch nie da oder ich kann gar nicht da am Wochenende selber persönlich vorbeikommen. Es gibt auch einen Livestream und das finde ich schön vom Deutschen Leichtathletikverband. Ich kritisiere ja sonst des Öfteren und gerne mal, aber hier muss man dann auch mal sagen, wenn sich jemand Lob verdient, dann muss man das auch mal hervorheben. Es wird einen Livestream geben, der über YouTube stattfindet, aber für all diejenigen, um das einfacher zu finden, ihr könnt das dann quasi alles einfach auf leichtathletik.de finden. Am Sonntag und hier
steht... am Samstag.
Samstag ab 10 Uhr.
Ja, das ist natürlich schon mal ganz falsch. Die Startzeit ist natürlich schon mal falsch, weil da ist der Lauf meiner Tochter schon vorbei.
Ja, das ist richtig. Leider.
Aber genau. Tatsächlich sind nur die Läufe, die in der DM-Wertung sind,
genau,
im Livestream. Ist auch alles in Ordnung.
Die gibt es erst später leider,
ja. Man kann auch einfach unter sv-sonsbeck.de gucken, ja, weil die örtlichen Veranstalter, die stecken da so viel Liebe und Mühe rein. Ja, freiwillige Helfer ohne Ende. Das ist schon cool. Deshalb machen wir hier mal ein bisschen Werbung dafür. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ne?
Auf jeden Fall, wollte gerade sagen, man muss hier die Grassroot-Events muss man hier pushen. Und vor allem, wenn ja, wenn es so kleine Vereine sind, die sowas sich auch, naja, wie soll ich sagen, aufhalten ist das falsche Wort. Ich glaube, solche Vereine machen das natürlich ganz gerne. Aber natürlich, wie gesagt, wir reden hier von der Leichtathletik. Das sind alles Ehrenamtliche. Da brauchst du eine Armada von Helfern, die sowas über Wochen auch vorbereiten. Und dementsprechend, ja, freuen die sich sicher, wenn da viele zugucken oder wenn ihr denen anderweitig über die Schulter schaut.
Ja. Ja, und dann kann ich einfach mal entspannt ein bisschen Cross. Ich habe das, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, das ist meine erste Cross-DM, ne? Also Asche auf mein Haupt, ich war noch nie bei einer Cross-DM, ja, schon bei anderen Crossläufen, aber noch nie bei einer DM.
Ich bin ja sehr gespannt, was deine Eindrücke sein werden,
ja, Ralf. Also, ja. Also das ist natürlich auch so ein Kurs, wo man, glaube ich, relativ viel sehen kann. Ja, oder wo man dann halt einfach, indem man, keine Ahnung, 100 Meter nach rechts geht oder nach links geht, dann mehrere Punkte an der Strecke sich angucken kann. Das ist ja dann schon ein Vorteil, ne? Weil oft sind ja so Läufe, die dann irgendwo in einem Wald stattfinden, doch ein bisschen unübersichtlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, weil man sieht dann halt genau einmal weglaufen, einmal hinlaufen. Das war's dann, ne?
Genau, Wald ist das eine Problem. Und sind wir mal ehrlich, Straßenlauf, so geil es ist, ist ja oft auch das Problem. Du siehst die Leute beim Start und dann beim Ziel. Und das wird beim Crosslaufen schon echt häufig sehr, sehr gut gemacht, dass man da halt versucht, irgendwie eine Runde zu definieren, die, sagen wir mal, vielleicht ungefähr einen Kilometer lang ist, plus minus, aber halt durch die verschiedenen Kurven und teilweise auch 180 Grad Kehren, das auf einem halbwegs kompakten Areal stattfinden kann. Oft ist es irgendeine Art von Wiese, Feld. Ich habe auch schon ja, Crossläufe gehabt, das ging dann über verschiedene Sportplätze und dann wurde halt die, weiß nicht, wenn du irgendeinen Weg überquert hast, das mit entweder mit Sand aufgeschüttet oder mit so Holzschnitzel oder sowas. Und ja, in der Regel ist das tatsächlich so, dass wenn du dich da zentral irgendwo zwischen diesem Verlauf der Strecke bewegst, dass du das eigentlich komplett einsehen kannst. Und das ist natürlich für die Zuschauer ja, maximal cool und spannend natürlich auch.
Absolut. Ja. So, was haben wir noch für Themen zu beantworten aus unseren Zuschriften? Hast du noch Dinge, die wir erklären oder berichtigen müssen?
Wir haben viel dabei, zu berichtigen, ja. Und viele Fragen, aber das sprengt natürlich hier und da auch den Rahmen. Wir haben auch echt überlegt, ob wir mal wieder eine reine Fragenbeantwortungsfolge machen. Also falls ihr sagt, ihr habt irgendwie krass coole Themen, die wir unbedingt hier für euch noch beleuchten müssen, dann schickt uns das gerne zu. Die E-Mail-Adresse von uns findet ihr natürlich auch in unserem Profil, aber die können wir auch hier nochmal nennen. Also wenn ihr uns was schreiben möchtet, bestzeit.podcast@gmail.com. Es wäre natürlich hilfreich, wenn es jemand ist, der schon viele Folgen von uns gehört hat, damit wir dann auch nicht irgendwelche Themen haben, die vielleicht schon mal besprochen wurden an anderer Stelle. Ja, wir hatten eine Frage doch mal, die hatten wir uns unter der Woche mal durchgeschickt. Da ging es um das Alter und irgendwie Laufen, wie weit man da noch leistungsfähig ist, also ob Talent der Faktor ist, der alles definiert oder wie viel Training halt das beeinflussen kann. Aber ich glaube, das wäre jetzt auf die Schnelle, glaube ich, ein bisschen zu, ja, das beantworten wir, glaube ich, nicht in 5 Minuten jetzt noch.
Nee, vor allen Dingen, ich glaube, da müssen wir uns noch mal jemanden dazu holen, der sich gerade da ein bisschen besser auskennt. Ich meine, ich kann natürlich ein paar Sachen aus eigener Beobachtung zutragen. Ja, also es wird nicht einfacher. Das kann ich euch schon mal sagen. Ja, man ist halt anders leistungsfähig, ja, weil insgesamt lässt ja ein Kraftniveau nach. Und das hat natürlich dann schon Konsequenzen für Grundgeschwindigkeiten. Und da kann man schon entgegenwirken mit ein paar ganz einfachen Sachen. Ja, also dass man zum Beispiel gymnastisch halt da entsprechend flexibel bleibt, dass man Krafttraining weiter sehr regelmäßig macht und vielleicht sogar noch regelmäßiger als du das nötig hattest, als du noch jung warst.
Ja, also und, es wird nötiger und, wahrscheinlich bei mir.
Genau, und damit kann man ja gerade in zunehmendem Alter eine Leistungsfähigkeit relativ lange relativ stabil halten. Das übersehen viele Leute und gehen dann halt nur noch laufen, ja, oder machen nur noch ausdauerorientiertes Training, weil, sagen wir mal so, alles, was mit schnell und explosiv zu tun hat, ist ja dann entweder schon durchaus verletzungsanfällig oder es tut halt weh. Ja, und diese Sachen subtrahiert man ja dann gerne mal alle, ja, und ist dann halt im Ausdauerbereich unterwegs. Aber ohne Krafttraining lässt halt einfach so massiv das Kraftniveau nach, dass das dann halt Implikationen für alles Weitere hat. Ja, und das sind dann schon so Geschichten, denen man sich mal zuwenden kann. Klar ist auch, weil das ja auch ein Teil der Frage war, wenn man halt einen leistungssportlichen Hintergrund hat, ja, und zum Beispiel jetzt was Laufen angeht, in einem in einem ausdauerorientierten Sport mal gut oder sehr gut war, dann hat man halt ein relativ hohes Grundniveau, weil die Anpassungen sind ja nicht nur die kurzfristigen Anpassungen, die im Prinzip durch spezifisches Training entstehen, sondern eben auch die langfristigen Anpassungen. Ja, also jemand, der wie du, Philipp, ja über einen sehr langen Zeitraum leistungsorientiert trainiert und gelebt hat, der hat natürlich Langfristanpassungen in seinem Körper, die auch nach Jahren, Jahrzehnten noch da sind. Ja, die gehen nicht weg, mal abgesehen von einer nervalen Ansteuerung, die natürlich dann auch noch da ist, ja, die halt eine Effektivität und so weiter generiert. Aber das, ich muss noch mal jemanden suchen, der mit uns da fachlich noch qualifizierter darüber sprechen kann, weil das ein sehr spannendes Thema ist.
Auf jeden Fall.
Wie viel geht noch und wann wird es weniger? Ja, es wird irgendwann weniger, klar. Aber auch das kann wirklich noch zu sehr schönen Ergebnissen führen, wenn man so ein paar Basics beachtet und nicht dauernd zu wenig schläft. Das ist scheiße.
Ja, nee, ansonsten ist meine Liste hier weitestgehend durch für heute, Ralf. Hast du noch irgendwas, was wir den Leuten mit auf den Weg geben müssen? Also wir sind noch nicht so, was wir, sagen wir über die Weihnachtsfolge.
Nein, das machen wir noch nicht. Da machen wir Pause.
Genau, so, wir machen wie letztes Jahr. Wir machen 2 Wochen Pause, Leute.
Ja, das Einzige, was ihr ganz dringend beachten müsst, es ist die Zeit der Plätzchen, ja, und dafür wird der Kuchen nicht geopfert. Also man muss weiterhin auch Kuchen essen.
In Kombination
funktioniert das. In Kombination geht es am allerbesten. Man muss ja auch der Kälte und der garstigen Welt etwas entgegensetzen können.
Absolut.
Ja. Das machen wir weiterhin und wir freuen uns über eure Fail-Geschichten, ja, Mist-Runs. Ja, oder
wo man fehlgeleitete
Runs, ja, wo bin ich, wer bin ich und warum?
Ja. Das ist eigentlich auch cool, wenn man das ein bisschen nächste Woche aufgreifen könnte.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Und dann wünsche ich dir in Hamburg einen tollen Lauf. Da erwartet dich, glaube ich, Wind, wenn ich das richtig sehe auf der Brücke.
Ich gehe fast davon aus. Ich wünsche dir eine coole erste Erfahrung für
als Zuschauer da, ne? Nicht vergessen, als
Zuschauer. Ja, natürlich. Zuschauer. Und deiner Tochter natürlich eine genauso coole Erfahrung, in dem Fall aber für jemanden, der am Start ist. Ich habe so das Gefühl, sie wird das cool finden, glaube ich, weil, also Crosslaufen kennt sie offensichtlich ja schon, das war ja schon sehr gut jetzt bei dem Cross in Köln, aber ich sage mal, ich lehne mich mal vorsichtig aus dem Fenster, in der Atmosphäre, wie das da stattfindet, macht das nochmal ein bisschen mehr Bock und ist natürlich auch geile Motivation.
Ja, wir haben noch eine kleine Episode aus dem Nähkästchen. Ja, man kann ja bei Crossläufen, das haben vielleicht viele nicht auf dem Schirm, in der Regel mit Spikes laufen.
Muss man sogar. Also ja,
oder so, ne?
Ja.
Weil das ist oft oder meistens so, dass diese Strecken im Prinzip mit normalen Turnschuhen nicht zu laufen sind oder einfach sehr, sehr schlecht zu laufen sind. Ja. Entweder durch die Steigung oder eben durch den Matschfaktor oder beides. Idealerweise.
Ich wollte gerade sagen, die Kombination ist das Schlimmste.
Ja. Und dann, weil ich ja ein Vater bin, der sich total gut auskennt bei sowas, ja, was habe ich gemacht beim letzten Mal? Ja, klar, sie hatte Spikes an, logisch, ja, aber natürlich mit den Kunststoffdornen. Haha, ja, da lacht sich natürlich ein erfahrener Crossläufer wie Philipp kaputt gerade und wirft sich aufs Bett vor Lachen.
Andere Frage, was sind die längsten Dornen, die ihr zu Hause habt?
Ja, wir hatten natürlich keine. Ja, weil ich bin ja in meiner Leichtathletik-Jugendzeit auf einem Ascheplatz groß geworden.
Ah ja.
Ja, das heißt, mir war schon klar, dass es auch größere Dornen gibt als Sechser.
Ja. Ja,
aber das ist ja von Menschen, die jetzt nur noch auf Tatanbahnen unterwegs sind, die haben gar keine Vorstellung, was es wohl so für Spaten gibt, die man unter seine Spikes schrauben kann. Ja, und dann ist ja klar, also es gibt 15er oder 18er.
12er gibt es manchmal auch noch, aber ich
glaube, ja, aber das ist eigentlich auch für so eine richtige Crossstrecke dann wieder zu kurz, ja. Also ich finde, 18er ist schon sehr, sehr lang, weil wenn du nämlich dann einen harten Part hast, dann läufst du da sehr seltsam drauf. Ja, also wer das noch nie gemacht hat, ist es eine ganz coole Erfahrung, überhaupt Spikes mal anzuziehen.
Ja.
Die kaum Gelegenheiten, das zu tun, also als normalsterblicher Läufer. Warum soll man da mit Spikes in der Gegend rumdonnern? Ja, übrigens, danach habt ihr richtig Muskelkater, das kann ich euch jetzt schon sagen, in Füßen, Waden und so weiter. Und 15er ist eigentlich ganz cool. So, und jetzt 15er Spikes kaufen. Wo kaufst du denn deine 15er Spikes? Das ist gar nicht so einfach.
Nee.
Ja, wir haben es dann tatsächlich geschafft. Und dann haben wir die Dinger da drunter gemacht. Da sehen natürlich Spikes aus wie Waffen, wenn da 15er Dornen drunter sind. Ja, weil das sind dann halt, eins.
Da willst du nicht, dass der einen an die Wade tritt damit. Ne? Nee, also für die Leute, die zu Hause sich fragen, von was reden die gerade? 15er? Was soll 15er sein? Wir reden von der Länge der Spalknägel, die aus Stahl sind, und 15, das bedeutet halt 15 Millimeter, also 1,5 Zentimeter so ein Dorn. Ich finde auch immer, das kann ich jetzt noch als kleine Einschätzung meinerseits dazu sagen, ich fand 15er für mich war auch immer so der Sweet Spot. Es gab auch Leute, die hatten manchmal 18er verwendet. Das ist aber dann nicht so zuträglich, wenn beispielsweise, da muss man sich die Strecke natürlich vorher einmal, würde ich jedem empfehlen, dass man die Strecke einmal abgeht, bevor man startet sozusagen. Je nach Beschaffenheit der Strecke, in dem Fall deine Tochter wird ja relativ früh dran sein, das kann ein Vorteil sein, weil der dann noch nicht so durchgeackert ist.
Ganz sicher.
Aber was auch manchmal sein kann, wie vorher erwähnt von mir, wenn dann zum Beispiel mal auch ein asphaltierter Weg überquert werden muss, um beispielsweise zwei Felder zu verbinden, dann schütten die entweder häufig Sand auf oder solche Holzschnitze da quasi. Und da ist 18er tatsächlich ziemlich ungeil, weil ich kenne so viele Leute, die sich diese Holzdinger dann da unten drauf spießen und die wirst du ja nicht mehr los, wenn du dann mit so 18er Nägeln weiterrennst. Das behindert also extrem. Und ich fand immer 15er ganz gut, sogar manchmal die etwas abgelaufeneren 15er. Wenn es jetzt ein wirklich harter Untergrund ist, also beispielsweise gibt es ja dann auch, wenn wir jetzt bei Cross-EMs bleiben, die gibt es ja auch ab und zu in Süditalien oder in Portugal, da ist jetzt halt nicht mehr so viel Matsch zu rechnen normalerweise. Da können auch mal 12er reichen, aber hierzulande mit Wiese und so weiter, Matsch, fand ich 15er eigentlich immer so die perfekte Lösung. Und
das sind natürlich richtige Waffen, fällt mir jetzt gerade wieder ein, ja, weil ich so eine brillante Weitsprungtechnik hatte. Ja, habe ich mir bei einem meiner ersten Jugendwettkämpfe im Weitsprung dann die 15er Dornen in die Hand gejagt. Ja, weil ich die Hand dann nach vorne und dann bin ich halt mit einem Spike in meiner Hand gelandet. Den Cut in der Hand sieht man immer noch. Also das ist so, als würde jemand mit zwei Messern reinstechen. Also ist nicht so schlimm.
Und noch kurzer Pro-Tipp am Rande für nach dem Rennen. Das ist natürlich nicht so wichtig, aber für nach dem Rennen, wenn verfügbar, vor Ort die Kercher nutzen, um die Schuhe wieder sauber zu machen. Es erspart dir eine Menge Arbeit, als wenn du das zu Hause dann irgendwie der Badewanne ausbürsten musst. Also oft gibt es so Pflocken, die dann reingehauen sind und da kannst du den Schuh drauf machen und kannst das abkerchern. Und dann zu Hause noch der letzte Pro-Tipp, wenn du das gemacht hast, mit einer Zange zu Hause die Dornen am besten wieder rausmachen, weil wenn du dann denkst, ich kerche das irgendwie sauber und lass dann die Schuhe irgendwo rumstehen zum Trocknen bis zum nächsten Jahr, wenn wir die brauchen, dann kann ich dir jetzt schon garantieren, die Dornen werden ins Gewinde rosten und die kriegst du auch mit einer fetten Zange nicht mehr rausgedreht.
Ja, da seht ihr mal, was man für Dinge beachten muss, wenn man mit Spikes unterwegs ist. Das ist nämlich alles eine ganz andere Geschichte. Also ich, wenn Schuhe mal richtig dreckig sind, dann schmeiße ich die in die Waschmaschine. Ja, also...
Also Cross-Spikes können halt Spikes richtig übel aussehen. Also nach sowas, was da am Wochenende ist.
Ja, klar. Ja, aber also diesen Part spiele ich dann meiner Tochter nochmal vor, weil das kann ich schon selber machen. Ey. Hallo? Das gehört auch zur Sozialisierung in Sportarten dazu. Ja? Dass man muss sein Pferd ja, wenn man irgendwie reiten geht, auch ja, nachher trocken striegeln und so weiter. Ja? Und man muss dann halt schon auch für seine eigene Schuhe.
Genau. Also nach dem Auslaufen, nachdem man warm angezogen ist, also nach dem Duschen und so weiter, falls es da die Möglichkeit gibt, mit so einem Kercher oder so, würde ich direkt die Schuhe wieder da irgendwie vor Ort noch, das spart einem einen Haufen Ärger zu Hause.
Sehr schön. So gehen wir mit unserem Material um, ja, und die spezielle Materialpflege und wie man Spikes in Waffen verwandelt, haben wir euch jetzt mal versucht näher zu bringen. Ja, es gibt so viele kleine Details in der Leichtathletik, das ist einfach Wahnsinn. Ja.
Absolut.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Schaut in die Shownotes. Da habt ihr noch die Option unter athleticgreens.com/bestzeit das Angebot wahrzunehmen. Und dann Philipp, safe trip to Hamburg und viel Spaß
euch
auf der Brücke.
Euch auch ein erfolgreiches Wochenende und euch allen, die zuhören, natürlich auch ein aktives Wochenende, wo auch immer ihr sein mögt. In diesem Sinne, ich freue mich auf nächste Woche.